Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance.
So, eine neue Folge hier im Genius Alliance Podcast. Mein Name ist Norman Müller und heute ein Special für euch, denn ich wurde eingeladen mal wieder in einen Podcast und von niemand geringeren als Franz Kubilum. Franz, ein sehr smarter Podcaster und Director bei der Firma Atreus, produziert den Podcast Behind the Sea und interviewt interessante Persönlichkeiten, die auf C-Level in den Unternehmen arbeiten. Und er hat mich gefragt, ob ich Lust habe, in seinem Podcast aufzutauchen. Und was soll ich sagen? Da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Denn Franz mag ich wirklich sehr. Und ihr werdet gleich merken, im Podcast ist es eine sehr angenehme Gesprächsatmosphäre. Wir sprechen über einiges, sind natürlich auch Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Aber im Fokus stand diesmal das ganze Thema Podcasting. Wie ihr wisst, bin ich ein leidenschaftlicher Podcaster. Und ich habe mal erklärt, warum ich Podcast mache, warum ich Podcast anders mache und warum Podcast eben nicht nur ein Marketing-Tool ist, sondern warum ich den Satz damit verbinde, Marketing ist das Abfallprodukt unserer vertrieblichen Aktivitäten. Was hier der Podcast oder welche Rolle hier der Podcast insbesondere spielt, das erzähle ich euch jetzt in dieser Podcast-Folge. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's los. Viel Spaß!
Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hochspezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder and CEO Norman Müller.
Norman, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung, mein Lieber.
Ich freue mich. Die wievielte Podcast-Episode ist es eigentlich, wenn du alle zusammenrechnest, die du mal gemacht hast und in denen du mal Gast warst?
Boah, das ist eine gute Frage. Warte mal, 1138 haben wir, glaube ich, jetzt für unseren Podcast.
Wahnsinn.
Das sind schon einige. Also auch, wo ich eingeladen war, ja. Also über die Jahre, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das ist eine gute Frage.
Ja. Das kann man eruieren. Nicht schlecht. Also auf jeden Fall über 1200 wahrscheinlich, oder?
Ja, ja. Nicht sogar noch mehr.
Ja. Okay, also das ist ja schon eine beachtliche Summe. Hm. Dein eigener Podcast Genius Alliance hat davon ungefähr 1100. Wie lange machst du den jetzt schon?
Gegründet habe ich den 2015 aus purer Leidenschaft. Alle haben geglaubt in meinem Umfeld, ich würde ein Freizeitproblem damit lösen. Aber es war wirklich am Anfang so ein Testen, so ein Rumspielen mit der ganzen Technik. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ich habe überhaupt keine Vorkenntnisse. Ich bin weder Toningenieur noch ausgebildeter Journalist oder so. Mhm. Aber es hat mich einfach fasziniert, weil das so ein tolles Medium ist, wofür du kein Display brauchst. Mhm. Und das habe ich dann weitergetrieben. Und seit 2015, damals hieß er noch Markenrebell. Ah. Jetzt heißt der Genius Angel Podcast. Und es ging immer um Digitalisierung, immer um neue innovative Technologien. Jetzt künstliche Intelligenz, ein heißes Thema. Und da spreche ich dann mit Top-Executives, mit Investoren, mit Gründern, mit Digitalexperten.
Cool. Wir schauen uns ja auf jeden Fall gleich noch an, wie du dann da auch hingekommen bist, wie sich das alles ergeben hat und wie auch die Podcast-Produktion sozusagen Hand in Hand mit der Digitalberatung, sag ich einfach mal, einhergeht. Mhm. Magst du uns mal einen Überblick geben über, ja, ich sag mal, dein Portfolio, was du an Aktivitäten und auch Aufsichtsratmandaten, alles Mögliche, was du quasi heute so machst?
Ja, es ist vielfältig. Also als erstes verstehe ich mich als Spezialist für Digitalisierung, um mal das ganz weitläufig zu fassen. Das heißt, ich helfe mit meinem Team Unternehmen, die digitale Projekte aufsetzen wollen, die Digitalstrategien entwickeln wollen. Jetzt aktuell natürlich verstärkt durch ChatGPT. Mhm. Wie kann ich eine KI in mein Unternehmen zum Beispiel in vollautomatisierte Prozesse einbauen? Mhm. Wie kann ich damit neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Märkte erschließen und dergleichen? Also da sind wir sowohl Konzepter, Berater wie auch Umsetzer, also die dann wirklich mit einem Team, mit zum Beispiel Entwicklern weltweit agierend Teams aufbauen, um dann auch in die Umsetzung gehen. Mhm. Und das Ganze natürlich Und das ist mir persönlich wichtig in einer hohen Qualität. Also du brauchst da wirklich Leute, also die besten Digitalexperten, mit denen du da arbeiten kannst, weil das natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr hohe Investitionsvolumen sind. Ne? Also und den Fehler machst du halt dann in der Regel nur einmal. Ja? Der fällt dir dann auch Jahre später erst auf den Fuß. Um das zu vermeiden, setzen wir von Anfang an auf Top-Leute, mit denen wir schon jetzt seit über 20 Jahren, mache ich das jetzt schon, zusammenarbeiten. Und das Podcasting, wie ich ja eingangs schon sagte, war am Anfang so eine Leidenschaft und ist immer mehr zu einem professionellen Tool geworden, um Netzwerk zu bauen. Wir helfen mit dem ganzen Thema, weil wir einfach so viel Erfahrung haben, eben auch Unternehmen, das vertrieblich einzusetzen. Das heißt, ich bin jetzt weniger so der Marketing-Experte, auch wenn Podcast für viele da draußen Marketing ist, Sichtbarkeit, Ruhm, Ehre und alles, was damit verbunden ist. Aber vor allem Netzwerke aufzubauen, um herauszufinden, ist man sich irgendwie sympathisch? Habe ich vielleicht ein wichtiges Asset, was dir fehlt oder was in deiner Wertschöpfungskette vielleicht eine tolle Ergänzung wäre? Und dann zusammenzuarbeiten, Projekte zu entwickeln und eben vor allem digitale Projekte zu entwickeln.
Genau. Ja, das ist spannend, wie du das Podcast siehst, also das Format. Viele sind ja dann, also die erste Frage, die ich oft kriege, ist, wie viele Zuhörer, wie viele Downloads, wie hoch ist die Reichweite? Wenn ich jetzt deine Vorteile und deine Herangehensweise ans Podcast mir jetzt betrachte, und dein Podcast hat 70.000 Downloads pro Monat, also da sind viele Hörer drauf, aber so von der Grundeinstellung könnte man auch sagen, Reichweite eigentlich erstmal egal, weil dir geht es um das Netzwerken, oder?
Ja. Also während sich ein Podcast im Marketing immer auf die Audience konzentriert, ja, also wer hört mir zu, sind die Themen spannend für die, erreiche ich meine Zielgruppe, ja, konzentriere ich mich voll und ganz auf unsere Gäste. Ja. Also wer ist ein spannender Unternehmer, wer ist eine spannende Unternehmerin zum Beispiel, die uns gut gebrauchen können, um ihre Abläufe zu optimieren. Ja. Also ich habe ein schönes Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist eine Lackfabrik. Die produzieren Autolacke für Porsche und VW. Mhm. Ja. Und da habe ich den Geschäftsführer eingeladen und das war total nett. Damals sogar eine der wenigen Aufnahmen, die ich gemacht habe, so face-to-face.
Ah, ja, okay.
Er ist zu mir gekommen. Ja. Und dann waren wir uns sympathisch und danach hat sich einfach ein Gespräch ergeben und wir haben dann später eine KI entwickelt, mit der es möglich war, die Autolacke zu reproduzieren. Das war für die ein Riesen-Pain. Die haben dann ein halbes Jahr mit 7 Ingenieuren versucht, den Lack zu reproduzieren. Mhm. Und wir haben das einfach mit der Software in 48 Stunden machen können und daraus dann weitere Geschäftsmodelle entwickelt. Also das sind so Beispiele, wie der Podcast im Grunde ein Entree ist, einfach ein Kennenlernen, eine Möglichkeit über digitalen Weg. Wir nehmen das ja hier auch digital auf. Viel tiefer in eine zwischenmenschliche Beziehung einzutauchen, als du das irgendwie bei LinkedIn hinkriegst oder vielleicht über einen, weiß ich nicht, Vertriebscall oder so. Also da ist die Sympathie, die am Ende entsteht oder da ist, ausschlaggebend dafür, macht man was zusammen oder eben nicht.
Ja, genau. Ja, also ich sehe es mittlerweile genauso. Wir wurden uns ja damals vorgestellt vom Dennis. Dennis, nochmal Grüße raus. Yes. Ich hoffe, er hört zu. Deswegen haben wir da sehr, sehr viele geteilte Ansichten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt dann eine KI gebaut für euren Kunde. Das heißt, ist das aktuell euer Steckenpferd, so ein digitales Produkt, auch so Geschäftsmodelle, die auf sagen wir mal, KI oder auf anderen digitalen Plattformen basieren?
Ja, das resultiert daraus ziemlich oft, weil wir beobachten konnten über die letzten Jahre, ich habe ja dazu auch ein Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung, ist, dass das Thema Digitalisierung mehr oder weniger in Deutschland auch vorangetrieben wurde. In einer Geschwindigkeit, wenn wir uns das mal im Globalen anschauen, die tendenziell vielleicht ein bisschen zu langsam war, um das mal vorsichtig auszudrücken. Das Thema KI wird durch Maschinen gesteuert. Ja? Das heißt, wir erleben jetzt eine exponentielle Entwicklung in dieser digitalen Welt. Und was wir eben auch damit verbunden feststellen werden, ist, also Branchenunternehmen können viel schneller abgehängt werden, wenn der Wettbewerb herausfindet, hey, ich kann dieses Kundenerlebnis mit KI viel besser, viel schneller erzeugen und es war vorher noch nicht da. Ja? Also das ist das Wettrennen in den Branchen gerade, was wir gerade erleben, dass jeder versucht, mit einer künstlichen Intelligenz einfach einen Kundenservice, ein Kundenerlebnis oder auch ein Produkt zu entwickeln, was vorher so gar nicht möglich war, weil die Rechenpower gefehlt hat, weil die KI gefehlt hat. Das heißt, Digitalisierung war erst der Anfang. Ja? Das waren die Vorwehen. Ja? Worüber wir jetzt reden, das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Und genau da unterstützen wir die Unternehmen. Ja?
Ja, mega. Also vielleicht noch eine Frage zum Thema KI. Und ich glaube, Digitalvertrieb ist ja auch so ein bisschen das, wenn man sagen würde, was wäre da von den Prozessen her das Thema. Was würdest du sagen, ist aktuell was den Vertrieb maßgeblich beeinflusst, basierend zum Beispiel auf ChatGPT oder KI oder sowas in der Art? Was kann man da machen?
Ja, es verändert, glaube ich, grundlegend einfach die Art und Weise, wie man Vertrieb macht. Es wird auch alles andere verändern, wie man rekrutet, wie man Marketing macht. Ja. Und eine Firma wird einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sein, wenn sie KI nicht selber einsetzen. Und da rede ich nicht über ChatGPT. Das ist aus meiner Sicht heute sowieso ein zweiseitiges Schwert. Auf der einen Seite super effizient. Mhm. Ja. Aber wenn man sich überlegt, dass ich die ganze Zeit eigentlich meine Firmengeheimnisse mit einer KI teile, die auch nicht in Deutschland sitzt, dann muss ich mir als Unternehmen Gedanken darüber machen und sagen, okay, wie kann ich vielleicht eine KI nutzen, die ChatGPT oder so funktioniert wie ChatGPT, aber eben in Deutschland gehostet wird oder irgendwie auch in einer kontrollierbaren technischen Infrastruktur stattfindet, wo ich noch Einfluss habe. Ja? Weil die Mitarbeiter werden das benutzen. Ja? Jetzt kann ich natürlich anfangen, irgendwelche Ports zu schließen in der IT und sagen, ihr dürft das nicht mehr verwenden. Ja. Ja, so wie es Italien gemacht hat, die einfach gesagt haben, wir schließen das aus. Aber Sinn und Zweck ist ja nicht, die Produktivität zu nehmen. Ja? Und das hat ja, glaube ich, jeder schon mal ausprobiert, was ChatGPT kann. Sondern darüber nachzudenken, wie kriege ich das safe in meine Umgebung? Wie kriege ich das in meine Organisation auf eine Art und Weise, dass ich die Kontrolle darüber behalte? Ja? Und das sind unter anderem Probleme, die man lösen muss. Und die auch den Vertrieb dahingehend ändern, in der Art und Weise, wie ich Kunden ansprechen kann. Wie vollautomatisiert ich vielleicht auch die Prozesse dazwischen steuern kann. Ja, ob das die Terminvergabe ist, ob das, wenn ich zum Beispiel einen Podcast einsetzen möchte, wie kann ich den Podcast so vollautomatisiert ablaufen lassen, sodass ich in meiner Kompetenz bleiben kann. Ich will ja kein Podcaster werden, ich will ja Vertriebler sein, ich will ja Unternehmer, Unternehmerin bleiben. Da kann so eine KI perfekt helfen, diesen Verkaufsprozess auch inszenierend, als spannend machen. Ja? Also was passiert davor, während und danach? Ja? Weil es geht ja nicht darum, möglichst viele Podcast-Folgen zu produzieren, sondern also unsere Challenge ist zu sagen, ich will am Ende einen Pitch. Ich will am Ende die Möglichkeit, ein Projekt zu entwickeln, wenn es passt. Ja? Und ich möchte auch mit dem Podcast am besten noch 3 Empfehlungen für die nächsten Gäste haben. Ja, und wenn ich das jede Woche einmal mache, dann ist das eine Geschichte, die sich schnell sehr exponentiell entwickeln kann. Ja, und da hilft eine KI. Super.
Klasse. Ja, ich finde, also das ist interessant dann, weil natürlich Vertrieb dann auf einmal skaliert. Ne? Es ist nicht jedes Kundengespräch, was ich einstelle, tausche ich eventuell gegen einen Pitch und einen Deal ein, sondern es sind halt dann plötzlich automatisierte Ansprachen, automatisierte Terminvereinbarungen etc. Das ist natürlich dann der Wettbewerbsvorteil.
Und ein Riesenunterschied. Also man hat ja zum Beispiel früher unter anderem gesagt, es ist die Macht der großen Zahl. Ja? Also du gehst einfach in den Markt, rufst 1000 Leute an und vielleicht hast du einen Rücklauf von 1%. Dann kannst du ja ausrechnen, was der Vertrieb macht. Wir haben uns eher spezialisiert auf den B2B-Bereich, wo die Tickets größer sind. Also das heißt, wenn du mit einem Podcast-Interview zum Beispiel eine persönliche Beziehung aufbaust zu deinem Gesprächspartner und daraus ergibt sich ein Projekt, dann ist es natürlich total sinnvoll, wenn das Projekt meinetwegen 50, 100 oder mehr 1000 Euro im Jahr an Umsatz erwirtschaftet, dann macht das Sinn. Ja? Also ein Podcast setzt man jetzt, glaube ich, weniger ein, um jetzt so eine Coachingstunde oder eine Beratungsstunde oder was auch immer zu verkaufen. Also da lohnt sich dann auch schon eher so das Ganze eher so in der Boutique zu sehen, anstatt in der Masse zu sehen. Ja? Also eher so auf Qualität zu setzen.
Okay.
Und das ist sehr nachhaltig. Ja? Also musst dir vorstellen, alle meine Interviewgäste, und da habe ich jetzt ein paar gehabt, von denen habe ich die Telefonnummer. Ich bin ja da auch so frech im Podcast und duze die alle, bis auf Pater Anselm Grün, den habe ich, hab ich nicht geduzt. Ja. Aber die kann ich alle anrufen und kann sagen, ey, kannst du mir eine Brücke zu der Person bauen? Also das sind wirklich belastbare Netzwerke. Ich glaube, die Zeiten sind auch vorbei, wo dieses Influencer-Dasein irgendwie wichtig war, ja, um zu sagen, ey, guck mal, wie viel Reichweite ich habe, ja, wie viele Fans ich bei LinkedIn oder in anderen Netzwerken habe. Sondern es geht darum, dann habe ich lieber 100 Fans, aber mit denen arbeite ich.
Das ist wahr, ja. Das sieht man auch in den Influencer-Themen. Ich meine, klar, am Anfang haben alle geguckt, wie viele Follower hat jemand, dann später irgendwann mal, sind die echt? Wie viele Kommentare hat eigentlich jemand und wie viel Engagement? Und dann, jetzt ist wirklich die Frage, wie viel konvertieren eigentlich davon?
Und Das was du gerade sagst, ist super spannend, weil ich werde zum Beispiel oft gefragt, und sage, ey, so viele Likes hast du ja gar nicht auf deine Beiträge bei LinkedIn. Hm. Ja, aber LinkedIn ist nicht mein Verkaufskanal. Mein Verkaufskanal ist der Podcast. Mhm. Und du musst mich eigentlich fragen, wie viel Umsatz machst du mit dem Podcast?
Mhm. Wie viel Umsatz machst du mit dem Podcast? Musst du nicht sagen, aber ja.
Ja, aber das ist die richtigere Frage. Das ist nämlich die vertriebliche Frage. Mhm. Wie viele Likes hast du auf deinem LinkedIn-Beitrag, ist eine Marketingfrage. Ja. Und das ist völlig unerheblich. Ich bin glaube ich, der Faulste auf diesem Planeten, weil ich auf diese Netzwerke einfach keine Lust habe. Also bei uns werden die Beiträge automatisiert über Zapier gepublished, um einfach da zu sein. Aber mir ist das völlig wurscht, ob das einer liked oder ob das 10 liken. Mhm. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, auch nochmal im Vertrieb so ein Gamechanger, wieder zu verstehen, mal wieder zurückzukommen, da wo wir eigentlich herkommen. Ja, der Vertriebler ist früher in ein Unternehmen gefahren, ohne Termin, hat gesagt, ich würde gerne mit dir einen Kaffee trinken, ich war in der Nähe. Mhm. Ja. Hey, lass uns mehr Kaffee trinken. Lass uns mehr in den Austausch gehen wieder. Und so ein ehrliches Interesse. Ja, also alle im Interview, die kriegen von mir keinen Fragenkatalog, so wie du das auch machst. Mhm. Sondern das sind Fragen, die resultieren aus einem Gespräch. Ein Gespräch, was wir so auch in der freien Wildbahn führen würden. Mhm. Ja? Und dann machst du den richtigen Podcast für den Vertrieb. Alles andere ist Marketing. Alles andere ist Show.
Ja. So. Sehr cool. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist, dass du quasi angefangen hast, Podcasts zu machen und dann natürlich auch das irgendwie in deinem Beruf halt dann umgewandelt hast. Erzähl mal so ganz kurz, wo du aufgewachsen bist, wo du herkommst.
Also ich bin aufgewachsen in Halle, da bin ich geboren und bin dann ziemlich schnell nach meinem Zivi, weil ich war immer ein Fan von Bergen und das war mir da alles zu flach. Ja. Da bin ich nach Bayern und habe dann viele Jahre in München verbracht. Und also meinen Zivildienst da gemacht, damals noch. Mhm. Und dann ziemlich schnell ins Business eingestiegen, weil ich ein Angebot hatte von einer Agentur, die Neue Medien hieß das damals noch. Also alles, was heute so Internet ist, war damals super neu. Man wusste nicht genau, ob die Digitalisierung wieder weggeht, aber ja. Ich habe die Neue Medienabteilung in einer der größten inhabergeführten Designagenturen in Deutschland aufgemacht oder geführt. Und das würde man vielleicht heute so in die Kategorie CDO bringen, also Digitalstrategie entwickeln und so weiter. Mhm. Und das war damals noch in der Zeit, da sind Geschäftsberichte, das ist ja eine Pflichtveranstaltung für Kapitalgesellschaften, entwickelt worden, wo eine Hardcopy per Kurier in München transportiert wurde und du versucht hast, dann handschriftlich die Korrekturen ausfindig zu machen. Und, ja. Und das war für mich natürlich das absolute Worst-Case-Szenario, weil so viele Abstimmungsprozesse, das kann kein Mensch bezahlen. Da hast du fast 250.000 ausgegeben, nur um so einen Geschäftsbericht zu haben. Okay, in Deutschland gewinnst du dafür Preise, in Amerika ist es völlig wurscht, da ist eine Hardcopy, schwarz-weiß, interessiert keinen. In Deutschland ist das total wichtig und damals habe ich, und da gab es keine CMS oder ERP-Lösung oder sowas dergleichen, ja, also Content-Management-Lösung gab es einfach nicht, also haben wir es selber entwickelt und habe mir dann ein Entwicklerteam aufgebaut und dann haben wir im Grunde den Geschäftsbericht digital abgebildet, um ihn dann in einem digitalen Workflow zu korrigieren, um dann zu drucken. Und das waren so die Anfänge damals, vor allen Dingen auch personalisierte Inhalte digital zu entwickeln und dann eben zu drucken. Und da habe ich dann 10 Jahre verbracht, habe für die größten Unternehmen in Deutschland gearbeitet. Wir haben Porsche Design gemacht, Süddeutsche Zeitung, Axel Springer, die großen IAA-Messen damals gemacht. Wir haben, Buchverlage, Kultur, sehr spannendes Thema, neue Pinakothek zum Beispiel. Mhm. Also ganz viele großartige Projekte. Bis ich dann 2007 auf die Idee gekommen bin, mein eigenes Unternehmen aufzumachen und habe die erste Agentur für digitale Markenführung gegründet. Also Markenentwicklung oder Markenführung war damals alles Print. Ja, wenn du gesagt hast, ich brauche jetzt eine neue Marke, hast du eine Visitenkarte bekommen, Briefbogen, die Word-Vorlage für deinen Faxbogen.
Ja, klar.
So, und ich habe gesagt, es kann es nicht sein. Wir müssen es anders denken, wir müssen es digital denken. Und da ging es dann um die ganze Kommunikation, um das ganze Thema Internetauftritt und dergleichen. Und war damals sehr früh, muss ich sagen, 2007, ja, also für die Unternehmen zumindest, dass wir das auf digitalem Wege gemacht haben. Und fingen dann an, Software und Technologie zu entwickeln. Also wir haben dann die erste Interactive Signage-Lösung gebaut. Also das, was man kennt von Ströer und Wall, diese eigentlich sind das ja Plakatwände, nur eben digital über Displays. Mhm. Die haben wir damals intelligent gemacht. Das heißt, unsere Displays haben erkannt, steht ein Kind davor, ein Mann oder eine Frau und konnte den Content individuell personalisiert ausstellen oder ausgeben. Und wir haben quasi ein Betriebssystem gebaut, womit du in der Lage warst, auf Android-Basis damals dein Produkt zu inszenieren am Point of Sale. Das war im Grunde unsere Challenge.
Okay.
Haben dann 400 Apotheken damit ausgestattet, haben dann gemerkt, Software-Lizenzgeschäft ist eine Geschichte, aber mit Werbegeschäft verdienst du noch viel mehr. Also wenn die Displays dann im Standby sind, und haben dann noch eine Gesellschaft gegründet, und so ging das reihum.
Cool.
Wie man dann so wächst über die Zeit.
Ja, es ist interessant, wie das dann so in die einzelnen links und rechts und nach vorne natürlich das Portfolio dann wächst. Wie groß ist denn dein Team gerade?
Jetzt? Mhm. Also wir sind vielleicht 15 Leute, mit denen ich im Dauereinsatz unterwegs bin. Mhm. Und wir haben eine Plattform im Hintergrund, also wo ich dann einfach noch auf mehr Leute zugreifen kann. Aber eben alles remote. Mhm. Also das, was wir sehen uns ja jetzt hier gerade, das, was du hier siehst, ist quasi das, wir nennen das Mindshift Valley. Also für den Perspektivwechsel, wenn du auf neue Ideen kommen willst, dann kommst du hierher. Mhm. Kannst jetzt in einem unserer Tinys wohnen und im beheizten Whirlpool die Ideen und Konzepte besprechen oder in der Sauna. Wir wollten ganz bewusst die Genius Alliance ganz anders aufbauen. Also gar nicht diesen Unternehmensstyle, den man vielleicht so kennt. Und wir haben einen Besprechungsraum und da treffen uns jetzt alle. Sondern wir wollten mit den Besten arbeiten und die besten Entwickler zum Beispiel, die ich kenne, die sind in Bali am Strand beim Kitesurfen. Ja. Also die lädst du nicht ein in den Besprechungsraum. Ja. Es war auch so lustig, über die Lackfabrik, über die wir vorhin gesprochen haben. Die haben dann Programmierer gesucht und er rief mich an, der Geschäftsführer, und meinte so, ich finde keine. Und da habe ich gesagt, ja, wie hast du es denn gemacht? Naja, ich habe bei der FAZ eine Anzeige geschaltet. Und dann habe ich gesagt, die Leute, die du brauchst, die lesen diese Zeitung nicht oder lesen zumindest nicht den Stellenmarkt. Und die können sich die Projekte aussuchen. Ja, mein Lieblingsprogrammierer in Berlin sagt, wenn ich den anrufe, Norm, wie können wir mit diesem Projekt die Welt retten? Das ist das, was den interessiert. Er weiß, dass er gut ist und er verdient sein Geld. Ja, aber er braucht Impact. Ja, und das ist auch nochmal, was die junge Generation angeht, ein ganz anderes darüber nachdenken. Mhm. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du so ein Unternehmen bist mit ganz hervorragenden Besprechungsräumen und schönen Neon-Oberlichtern und so und so einer Plastikpflanze hinten links im Eck. Wie attraktiv ist das für tolle Leute, die du für dein Unternehmen brauchst, egal in welcher Fachkompetenz?
Absolut.
Und genau das haben wir verändert, das haben wir eben anders machen wollen und haben deshalb den Genius Alliance Space so als digitale Plattform aufgebaut und arbeiten fast ausschließlich remote mit den Leuten zusammen.
Okay.
Auf Projektbasis.
Okay. Das, was ich jetzt hier sehe, sehen die Zuhörer oder die Zuhörerinnen ja gerade nicht. Das ist ja, was ist das für ein Büro? Und du meinst, es ist eins eurer Tinys.
Ja.
Erzähl mal.
Unsere Tinys sehen so aus wie so Hobbit-Häuser, so halbrund mit Holz verschindelt von außen.
Okay.
Und wir haben davon zwei sind in der Vermietung. Und das eine, was du jetzt hier siehst, ist im Grunde das Büro oder Podcast-Studio von mir. Mhm. Und man kommt hierher und du kannst hier, also kommst hier in die Natur, das ist erstmal wichtig zu verstehen, weil viele fahren hierher und haben so den Eindruck, ich bin ja falsch, und dann sind sie genau richtig.
Mhm. Sehr gut.
Also wir haben hier eine 1000 Mbit-Leitung Internet-Glasfaser liegen, das heißt, und die liegt auch fast an, also das ist alles hier technologisch natürlich schon, aber mir geht es darum, sich selbst so ein bisschen wieder auch zu erden. Ja? Also dieser ganze digitale Wahnsinn, der uns umgibt, mit dem wir jeden Tag klarkommen müssen, der muss uns dazu befähigen oder ermöglichen, dass wir uns an Orten wie diesen hier treffen, ja, und sagen, okay, wir kommen jetzt mal mit 10 Leuten hierher und wir gehen jetzt mal offline, um einfach mal darüber zu sprechen, was können wir online machen. Und da musst du eine andere Perspektive einnehmen können. Und deswegen Mindshift Valley. Mhm. Hier wollen wir genau das ermöglichen. Andere Gespräche in einem ganz anderen Setting, auf dem E-Bike oder beim Walk and Talk durch die Berge hier.
Voll gut.
Genau.
Ja, finde ich sehr, sehr cool. Ja, also was mich jetzt natürlich auch interessiert, wie hast du dieses Podcast-Format so früh erkannt und dann halt natürlich auch so früh eingesetzt? Weil, also 2015 ist meiner Meinung nach hier vor allem im deutschsprachigen Raum sehr früh dafür. Ich bin, glaube ich, 2014, 15 auf Podcasts aufmerksam geworden und habe dann angefangen zu hören, bin aber nie jetzt währenddessen, gut, war auch noch jünger, aber auf die Idee gekommen, dass ich das jetzt selber machen würde, bis 20, 20, glaube ich, irgendwann. Da habe ich dann so die ersten Ideen gehabt. Eigentlich könnte man da auch selber mal sowas hosten. Ist ja gar nicht so, also technisch nicht so kompliziert, das aufzusetzen. Also wie hast du das gemacht? Wie hast du das schnell erkannt und wie hast du gesagt, boah, das mache ich jetzt sofort? Wann war das?
Naja, ich habe bis 2015 immer mal wieder gehört. Und was mich total fasziniert hat, und das setzt es ja so ein bisschen voraus, ist, ich bin ja am Ende des Tages Unternehmer und habe ehrlich gesagt keine Zeit, mich um eine Produktion von irgendwas zu kümmern oder nimm mal das ganze Thema Marketing, was das für Zeit in Anspruch nimmt. Und was mich so fasziniert hat, ist, die ganze Welt hat sich irgendwie so auf Google AdWords und so weiter konzentriert, größte Suchmaschine, ja, und wie viel muss ich jetzt einkaufen, damit ich die Sichtbarkeit hinkriege. Und dann habe ich mich gefragt und gesagt, will ich mich da wirklich anstellen? Ja, also stell dir so eine lange Schlange vor, alle stehen bei Google an und jeder winkt und sagt, hey, ich bezahle mehr für diese Anzeige. Das wollte ich nicht. Dann habe ich mir überlegt, wer ist die zweitgrößte Suchmaschine? Das war dann YouTube oder ist es immer noch? Und eigentlich selbes Bild, ja, gehört zu Google, also stellst du dich da genauso an. Aber wo keiner angestanden hat, war bei iTunes. Und das ist die drittgrößte Suchmaschine auf der Welt.
Ah, das wusste ich auch nicht.
Eben. Verrückt, ja. Und da stand irgendwie keiner an. Ja. Und weißt du, was interessant ist? Wenn du auf der Autobahn fährst und fährst von der Autobahn runter auf die Raststätten, wo dann die ganzen Zapfsäulen sind, ja, zumindest ist es in Deutschland so, dass es tendenziell so ist, dass die Leute sich an der längsten Schlange hinten anstellen. Anstatt zu gucken und sagen, ey, vorne links ist was frei.
Stimmt, ja.
Das machen die wenigsten. Das ist ein Phänomen. Das ist auch mal wissenschaftlich untersucht worden, warum das so ist. Und im Grunde ist es genau dieselbe Situation. Bei iTunes steht irgendwie keiner, ja, also stell dich doch da an. Und was die wenigsten wissen, ist, dass der Podcast das kostengünstigste Kommunikations-, Vermarktungs-, also Vertriebs- und Marketing-Tool ist, was wir haben. Ja, wenn wir Video machen, müssen wir irgendwie immer gut aussehen, es muss immer gut ausgeleuchtet sein, es ist irgendwie immer anstrengend, irgendeiner muss das immer schneiden, ja. Bei einem Blogartikel, das Ding musst du auch schreiben, dann musst du Muße haben, dann musst du irgendwie so. Ja?
Absolut.
So, und für all das brauchst du ein Display, für dein Video, für deinen Text. Ja? Aber Audio geht so schnell, guck mal, wir unterhalten uns hier, das könnte ein Gespräch sein, was wir sonst sowieso geführt hätten.
Absolut.
Jetzt haben wir es aufgenommen, jetzt machen wir dann noch ein schönes Intro, Outro vorne dran und publishen das und fertig ist die Laube. Irgendeine Maschine macht vielleicht noch ein Transkript für die Shownotes und dann war's das. Und ich meine, also dafür gibt es keine Alternative. Ja. Und das habe ich als professionelles Unternehmen einfach in meinem Kommunikationsmix, so ein Podcast. Sowohl im Marketing, auch wenn ich das nicht so sehr propagiere, aber auf jeden Fall im Vertrieb.
Ja.
Und das ist faszinierend.
Absolut. Ja, sagen wir mal, kommen wir mal zu dem Teil, wo ich dich nach deinen Tipps frage. Also einerseits natürlich finde ich spannend, wie du, also deinen persönlichen Alltag auch gestaltet, was du so selber für dich auch als Tipps hast, machst zum Beispiel für Sport, gesunde Ernährung, Schlaf, Tracken, solche Sachen, ne? Da gibt es natürlich auch so Biohacking Tipps und Tricks. Bist du da so jemand, der das macht, oder?
Ja, ich muss immer alles ausprobieren. Ich bin ja so ein Techie, ich bin so gesegnet mit dem Talent, wenn du mir eine Software zeigst, paar Minuten, dann kann ich die danach selber weiter bedienen. Oder also wenn du mir jetzt Photoshop 5 Minuten zeigst, dann kann ich danach Photoshop und Illustrator und InDesign und so weiter alles selber bedienen, weil ich dann irgendwie so eine Affinität habe. Also muss ich auch die ganzen Variables ausprobieren. Und da gibt es einen coolen Ring, da kann ich dir mal den Link schicken. Damit kannst du zum Beispiel deine Kreditkarte verknüpfen, war bei Höhle der Löwen, ist ein deutsches Entwicklerteam.
Okay.
Und wie cool ist das denn, wenn du das Gerät, wo du deine Kreditkarte auflegst beim Einkaufen, weißt du, so in beide Hände legst und sagst, ich möchte jetzt bitte bezahlen. Ja, und du hast den Ring, der natürlich dann per RFID da getrackt wird. Ja. Also das ist eine coole Geschichte.
Ja, das ist nicht schlecht. Da kann man viel Quatsch machen. Ja, genau.
Ja. Ja. Also die Mädels bei der Bäckerei, die freuen sich immer, wenn ich meine Hand auflege statt die Karte.
Ja. Sehr gut, ja.
Also sowas finde ich ganz, ganz cool. Und dann habe ich natürlich die Standardsachen. Ich habe noch so einen anderen Ring, diesen Aura-Ring.
Den? Ja, der trackt so alles Mögliche, ne? Also Aktivität, genau. Schlaf etc.
Das finde ich ganz cool, weil den hast du im Zweifel immer dran. Und da hält der Akku auch länger als jetzt so eine Apple Watch oder so. Aber was ich auch festgestellt habe, ist, dass es darf nicht deinen Tag dominieren. Also ich gucke mir zum Beispiel die ganzen Informationen am Ende des Tages an, das ist wichtig, Weil wenn dir dein Ring, deine Uhr oder was auch immer am Anfang des Tages gleich sagt, ey, deine Performance liegt bei 69%, dann ist das kein gutes Mindset für den Rest des Tages.
Das ist wahr. Ja,
Also das ist auf jeden Fall ein Trick. Ich bin Familienpapa von 5 Kindern, kann also jedem raten, ganz viele Kinder zu haben. Das sind alles kleine Senseis, ja, wo den ganz viel lernen. Die holen dich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und ich liebe das einfach. Und im Grunde ist das Arbeiten an Digitalprojekten oder überhaupt das digitale Arbeiten im Grunde meine Chance, auch meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ja, wir hätten vor ein paar Jahrzehnten wahrscheinlich gesagt, ich muss jetzt in die Fabrik und komme heute Abend wieder. Was hast du von deinen Kindern? Gar nichts. Aber ich finde, das liegt auch dann in der Verantwortung jedes Einzelnen von uns, dafür zu sorgen, dass die digitalen Tools und Prozesse uns auch befähigen und sagen, ich arbeite 4 Stunden am Tag, aber genauso effizient, als würde ich 8 Stunden arbeiten, ja, um einfach am Nachmittag meine Familie zu sehen. Ja. Ich arbeite zum Beispiel nur bis 15 Uhr und danach ist Family Time und dann mache ich vielleicht am Abend nochmal 1-2 Stunden.
Aber interessant.
Sonst würde das für mich auch im Kopf überhaupt keinen Sinn machen, ja, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, wenn es uns nicht produktiver macht. Wenn es uns mehr Aufwand und mehr Aufwand macht, dann müssen wir damit aufhören, dann machen wir irgendwas falsch. Also dann läuft auch in den Unternehmen was nicht richtig gut. Ja.
Okay, das heißt, deine Meinung ist es, durch die Digitalisierung schaffen wir uns idealerweise eigentlich eher so eine 3-4-Tage-Woche und nicht noch mehr Produktivität und noch mehr Wachstum, dass halt jeder weiterhin irgendwie, jeder macht halt seine Stunden irgendwie, die Woche ist Vollzeit ausgelastet und schafft halt durch die Digitalisierung einfach nur mehr, sondern eigentlich sollte schon der Anspruch eher sein, hey, wenn wir sowas schon haben, dann sind wir doch irgendwann mal zufrieden und arbeiten einfach weniger.
Ja, vielleicht wäre ja der Gedanke viel besser, mal so auf die Leistung zu gehen, ja, anstatt auf die, wie lange hast du heute gearbeitet, ja, oder wieso gehst du nach Hause, hast du einen Halbtagsjob oder so, ja, kenne ich noch aus meiner Angestelltenzeit, völliger Schwachsinn. Vor allen Dingen, weil die Unternehmen jetzt eine Riesenchance haben. Ja, die Unternehmen haben die Chance, durch künstliche Intelligenz die Produktivität ihrer Mitarbeiter maximal zu steigern. Und das bedeutet gleichzeitig aber eben auch, die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu verbessern. Also stell dir vor, du hast Mitarbeiter, die gehen von Montag bis Freitag ihren 8-Stunden-Tag nach. Und die künstliche Intelligenz sorgt dafür, dass sie bei gleichem Gehalt nur noch einen halben Tag arbeiten und das Unternehmen um bis zu 10-mal produktiver machen. Das ist die künstliche Intelligenz, wenn ich sie in meine Prozesse im Unternehmen einbinde. Wie cool ist das, wenn du nach Fachkräften suchst und sagst, hey, bei uns arbeitest du für das gleiche Geld in der Hälfte der Zeit. Wie attraktiv ist so ein Arbeitgeber? Und wenn ich das kapiert habe, wenn ich das für mich entdeckt habe, naja, dann ist doch der Fahrplan klar, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu tun ist. Ich muss eine KI einsetzen, um in meinem Unternehmen die Produktivität zu erhöhen. Und Produktivität erhöhen meint dabei nicht, den Leuten noch mehr Pensum zu geben oder die noch länger arbeiten zu lassen, sondern die Attraktivität des Arbeitsplatzes zu verbessern. Ja, also dass zum Beispiel, nehmen wir mal das C-Level, ja, dass die auch wirklich da unterwegs sein können mit ihrem iPad und eigentlich keinen Rechner mehr brauchen. Ja, was ja immer so ein Wunschdenken war. Ja, ich kenne zum Beispiel viele Vorstände und Geschäftsführer, die sagen, hey, ich arbeite nur mit meinem iPad. Really? Oder ist der Laptop noch irgendwo? Ja, ja. Also das ist, glaube ich, ein absoluter Gamechanger in den Organisationen, um das wirklich auf den Punkt zu verändern, maximal zu verändern. Und diese Idee dazu, diese Inspiration fehlt oft, weil wir ja gelernt haben durch Digitalisierung, okay, wir faxen jetzt nicht mehr, jetzt machen wir E-Mail, jetzt können wir viel mehr E-Mails in derselben Zeit verschicken. Und da müssen wir wegkommen von. Wir müssen E-Mails schreiben lassen. Ja? Wir müssen Termine koordinieren lassen. Eine künstliche Intelligenz wird dafür sorgen, dass wenn du dich mit jemandem treffen möchtest, dieser Einladungsprozess in deinem Kalender vorkonfiguriert ist. Ja, du brauchst dich darüber überhaupt nicht mehr kümmern. Oder du sagst deinem Kalender nicht, ich möchte von dann bis dann an einem Projekt arbeiten, sondern du sagst deinem Kalender, ich habe ein Projekt, dafür brauche ich 10 Stunden. Sorg dafür, dass die in meinem Kalender verplant sind. Meine Deadline ist übernächste Woche Freitag. So, und dann sagt der Kalender, okay, ich verteidige dein Mittagessen, weil das brauchst du. Ja, ich passe auf dich auf. Ich verteidige, dass du bei deinem Sohn oder bei deiner Tochter zum Sport zuschauen wolltest, weil das steht in deinem Kalender, das hat für dich Prio. Ja. Aber ich verteidige auch oder cancel sinnlose Meetings, ja, oder verschiebe die, sodass du dein Projekt auch erfolgreich umsetzen kannst. Mhm. Also ich glaube, da gibt es auch in den Unternehmen so unfassbar viel noch zu lernen oder an neuen Perspektiven einzunehmen, um einfach zu schauen, wenn du wirklich mit Top-Leuten arbeiten möchtest und die auf deinen Führungsebene-Level haben möchtest, dann musst du denen andere Angebote machen. Viele Medizinstudenten, mit denen ich mich unterhalte, die sagen, ich will Arzt werden, aus Passion, aus Leidenschaft, deswegen studiere ich das. Aber ich werde sicher keine 60 Stunden die Woche arbeiten. Hm. Ja, ich suche mir was, wo ich 20 Stunden arbeiten kann. Und dann frage ich, wieso das? Hast du noch irgendwas? Du hast doch noch gar keine Kinder. Ja, aber ich segel. Ja. Ich segle gern. Ja. Ja, die haben Hobbys. Und für die ist das, die Freizeit ein ganz essentieller Wert. Und da musst du, die kannst du auch nicht mehr mit Geld locken und einkaufen. Das funktioniert nicht. Die holst du mit genialen Projekten ab. Mhm. Ja, die musst du catchen. Und das schaffst du nicht, indem du sagst, pass mal, ich bezahle dir einfach 50.000 Euro mehr im Jahr. Das interessiert die nicht. Das ersetzt Segeln nicht mehr. Mhm. Ja, die Zeiten sind vorbei.
Kann man so stehen lassen. Sehr gute Tipps und sehr gutes Wort, auch fast schon zum Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Erste Frage, was wolltest du mal werden, als du Kind warst?
Börsenmakler.
Ja. So mit 8, 9?
Ich hab das geliebt, so ganz viele Monitore mit ganz vielen Schaltern, die kein Mensch versteht, und Diagrammen und so. Und, aber ich habe dann mal einen kennengelernt, ziemlich früh, und habe gesehen, wie kaputt der war. Und da war das für mich, also ich wollte mein Leben nicht aufs Spiel setzen für ein paar Bildschirme und Charts.
Nachvollziehbar. Ja, finde ich jetzt auch dann jetzt deine Tätigkeit interessanter, sagen wir so.
Macht genau. Auch viel mehr Spaß.
Ja, absolut. Was darf auf keiner guten Party fehlen für dich?
Oh, gute Musik.
Musik, das Wichtigste.
Ja, okay. Absolut. Das muss auch uns im Leben begleiten. Ja, also wenn du mal so ein Tief hast oder wenn du mal Motivation brauchst, so eine richtig coole Playlist, ja, hilft immer.
Mhm. Top. Und dann letzte Frage habe ich von dir, hast du auch am Anfang schon erwähnt. Wen würdest du mir ins Podcast schicken aus deinem Netzwerk? Kann eine Person sein, die hier reinpasst, behind the sea?
Also ich muss dir unbedingt meine Frau empfehlen, Katharina Pommer.
Okay.
Weil die eben auch viele Führungskräfte in sehr kurzer Zeit mit einer Methode auf das nächste Level hebt, sodass du quasi deine inneren Potenziale nutzen kannst. Ja, wir alle haben ja irgendwelche Blockaden, irgendwelche Traumata in der Vergangenheit, auch wenn wir die vielleicht so gar nicht wahrnehmen. Mhm. Und sie hat ein Talent dafür, das in sehr kurzer Zeit dir vor die Nase zu halten, dass du einen Aha-Effekt kriegst und das sofort ändern kannst. Und das hat natürlich sehr schnell einen sehr starken Impact auf das, was du tust. Und wenn wir über Karriere sprechen, vergessen wir ganz oft, dass das Fundament einer Karriere im Grunde dein Privatleben ist, dein Seelenleben ist, deine Partner, Partnerinnen sind. Ja? Wenn das nicht funktioniert, wenn die kein Verständnis für das hat, was du tust und was du tun willst, dann tust du das auch nicht richtig gut. Ja? Also auch für Unternehmen wäre sowas mal auch ein interessanter Ansatz zu sagen, wie geht's denn dir eigentlich? Und ich stelle dir jemanden zur Seite, einen Mentor vielleicht, ja, oder eine Mentorin, die für diese Stabilität, für diese Basis einfach sorgt, damit all das, was du dann aufbaust, ja, besser funktioniert. Also die Katharina kann ich unbedingt empfehlen. Die hat auch geile Stories, also es wird eine richtig coole Folge.
Perfekt, dann machen wir die Intro auf jeden Fall danach. Klasse. Norman, vielen lieben Dank, dass du da warst und alles mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir bleiben in Kontakt und haben noch einiges an Projekten und Themen, die wir zusammen machen.
Das machen wir.
Top.
Danke dir.
Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt den Kanal natürlich abonnieren und wenn ihr könnt und wenn ihr wollt, eine Bewertung dalassen. Das hilft uns natürlich, ein bisschen Reichweite aufzubauen und einfach auch regelmäßig in eurem Feed zu sein. Denn wenn ihr solche Episoden wie mit dem Norman gerne regelmäßig hört, dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern, welcher als nächstes kommt. Gibt es wöchentlich neue Folgen. Der Podcast wird von Atreus präsentiert, also alles um das Thema Interim Management, C-Level-Besetzungen und auch Executive Search. Schaut mal auf atreus.de vorbei und geht dann einfach mit mir gerne direkt in den Austausch. LinkedIn und die Website sind da die besten Anlaufstellen. Und wir verlinken natürlich auch alles, was Norman uns da gelassen hat, unten in den Shownotes. Norman, schönen Tag dir noch. Ciao, ciao.
Danke, Franz. Ciao.